Liebe Zuhörer, mein Arbeitstag endet gerade und ich bin dementsprechend durch. Aber mir gegenüber sitzt ein absolut ausgeruhter, weil im Urlaub seiender Emu. Hallo Emu.
Hallo. Arbeitstag endet gerade. Müsst ihr euch mal vorstellen, es ist 18.18 Uhr jetzt aktuell. Mitte der Woche. Was für ein Höllenleben.
Das würde ich so nicht unterschreiben, weil das wäre ein Eingeständnis und das will ich nicht machen. Aber ja, es geht langsam zu Ende und das ist quasi mein fast letzter Termin. Wir haben heute noch den Comic-Lesekreis für den ultimativen Spider-Man um 20.30 Uhr. Okay. Aber ich finde, das als Termin zu bezeichnen, ist irgendwie doof. Daher ist das
schön,
jetzt
dass mein du mich noch dazwischen schieben könntest.
Ja, es ist mir eine unglaubliche Freude. Nee, ich habe mich wirklich darauf gefreut, mich mit dir auszutauschen über das, was wir beide gelesen haben. Da es recht frisch auf dem Markt ist. Ja, und wir das selten machen.
Ja, es war jetzt eher spontan, weil ich habe zwei Hefte gelesen. Ich komme momentan nicht so viel zum Lesen, einfach weil nicht so viel Überwältigendes momentan erscheint und man dann manches doch ein bisschen auf die Warteliste legt und sagt, macht man später, klar. Wir haben so ein kleines Sommerloch, so ein schwer verregnetes Sommerloch, finde ich gerade. Auch so was Neuigkeiten und sowas betrifft, da also passiert wirklich kaum was. Das halbe Internet diskutiert über ein neues Outfit-Design von Daredevil und das ist so das Nennenswerte, was in der Woche passiert. Und ja, ich nutze das momentan einfach eher, um Filme zu gucken, viele Filme nachzuholen, meinen Letterboxd-Account zu füllen und zu pflegen und da habe ich gerade Spaß dran. Zwischendurch lese ich aber immer noch ein bisschen was. Und so entstand jetzt die Ausgabe hier, weil ich Andreas fragte, ob er die beiden Hefte auch gelesen hat, über die wir jetzt gleich sprechen wollen. Und dann können wir mal eine Kaffeefolge dazwischen schieben, wo eigentlich kein Kaffee getrunken wird, sondern wahrscheinlich aufgrund der Uhrzeit schon Feierabendbier.
Ja, so ist es. Es gibt Feierabendbier. Mhm. Sehr schnödes Bier bei mir, aber es gibt eins und das ist das Gute.
Ja.
Ja. Was hast du denn zuletzt gesehen für einen Film?
Ich habe heute habe ich geguckt Jackie, das Biopic über die First Lady von John F. Kennedy, Jacqueline Kennedy und mit Natalie Portman in der Hauptrolle. Das war richtig gut. Richtig gutes Erstlingswerk von einem Regisseur, dessen Namen ich mir nicht gemerkt habe, muss ich leider sagen. Also das Regiedebüt und das war ein extrem guter Film. Ich habe so gerade Dramen in der letzten Zeit einige tolle entdeckt. Gestern Abend haben wir einen Film mit Matthew McConaughey geguckt. Dazu sage ich gleich nochmal was, weil da passt tatsächlich eine Ausgabe zu, über die wir gleich reden wollen. Okay. Ansonsten arbeite ich mich so durch einige trashige Horrorfilme der letzten beiden Jahre durch, die ich noch nicht so gesehen habe, die irgendwie in den Streaming-Abos enthalten sind, die gerade laufen. Ja, also, was weiß ich, X habe ich neulich gesehen und Smile habe ich gestern gesehen. Das war also, ja, kann man machen, ja.
Okay. Hast ja Urlaub, hast ja Zeit. Oder?
Ja, genau. Tut nicht weh, ist ganz nice, schöner Zeitvertreib und ist auch schön zu vergleichen, mal wieder so, wenn man so handwerklich extrem gut gemachte Filme, wie jetzt beispielsweise Hereditary von Ari Aster, hatte ich jetzt neulich gesehen, nachdem ich Midsommar gesehen habe.
Ah, hast du jetzt angeguckt, ja?
Habe ich mir angeguckt und fand den fantastisch. Ja, und wenn man das dann mal so vergleicht mit anderen Filmen, wo denn so die Unterschiede sind.
Ja.
Das ist, ist schon ganz spaßig.
Genau. Das verstehe ich. Ich hatte mal irgendwann, dass ich zwischen die Superheldenfilme hatte ich Dunkelste Stunde eingeschoben quasi. Mhm. Und dann bin ich aus dem Kino gekommen und dachte, ach ja, stimmt, das kann Kino ja auch. Ja. Also das kann ja auch ganz anders funktionieren.
Es ist schon krass, was gerade so in Sachen Kino abgeht. Ja, in Staaten mit dem Streik. Der noch massive Konsequenzen haben wird, auch für uns hier, ja, für das Publikum, auch in Deutschland. Schon sehr beeindruckend jetzt. Ja. Wo geht das jetzt
hin? Wir werden das nächstes Jahr merken.
Also spätestens. Spätestens, ja.
Also wahrscheinlich schon Ende diesen Jahres, die ersten Filme werden ja schon verschoben. Hier Kraven the Hunter wurde auch verschoben um ein Jahr.
Ja, ein ganzes Jahr, musst du überlegen.
Ja.
Ja, ist schon krass. Ja. Du führst deinen Letterboxd-Account aber auch sehr fleißig, oder?
Wenn ich dazu komme, Filme zu gucken, dann trage ich das da auch ein Jahr. Ich bin noch nicht hingegangen und habe historisch alles hinzugefügt, was ich mal gesehen habe. Ich glaube auch aus Selbstschutz, nicht zu sehen, wie viel Zeit ich da schon drauf verwendet habe. Sonst Letterboxd finde ich tolle Plattform, um das mal so zu teilen und immer einen Eindruck zu bekommen, was Freunde gerade gucken und was sie davon halten. Ich gucke da jeden Tag eigentlich einmal rein und gehe so durch, was was die verknüpften konnten, wie das so schön heißt, dann auch so gemacht haben.
Ich habe das jetzt neuerdings immer gemacht, wenn ich nicht schlafen konnte, dass ich dann einfach Filme getrackt habe, die ich in meinem Leben schon gesehen habe. Und bin so bei 1800 Filmen rausgekommen, die ich da markiert habe als gesehen. Und dachte, oh ja, das ist heftig. Das ist schon,
ja,
schon
mal 2 Stunden für einen Film.
Ja, kommt schon einiges zusammen. Ja. Also zumindest das, woran man sich so erinnert, ja, was man gesehen hat.
Ja, ja, wie oft ist mir nicht schon passiert, dass ich einen Film mein zweites Mal angeguckt habe und erst bei der Hälfte geschnallt habe, den habe ich schon mal gesehen.
Ja.
Weil die Story so vergessenswert war.
Ja, tut uns leid, dass es jetzt gerade so off-topic ist, aber das beschäftigt mich jetzt gerade, deswegen freue ich mich da auch gerade drüber, mit Andreas sprechen zu können, das müsst ihr jetzt leider ertragen. Ich hatte ja neulich gesagt, oder dir empfohlen, schau dir mal den Pro-Account bei Letterboxd an. Ich habe das ja jetzt gemacht. Und ja, das Feature, was mir am meisten tatsächlich zusagt, weswegen ich auch der Meinung bin, dass der Pro-Account sehr nützlich ist, du kannst deine Watch, also du kannst eintragen, welche Streaming-Dienste du verwendest. Und dann kannst du deine Watchlist, das funktioniert auch reibungslos auf der App, auf dem Apple TV, kannst du deine Watchlist abgleichen, welche Filme deiner Watchlist jetzt bei welchen Streaming-Diensten, mit denen du Abos hast, verfügbar sind.
Oh, das ist stark. Das ist ein starkes Feature.
Ziemlich geil. Und du hast auch direkt den Trailer gleich dabei, der dann automatisch, ohne dass du die App verlassen musst, über YouTube abgerufen wird. Und das hilft wahnsinnig.
Ja, da sind sie ja vielen Streaming-Diensten was voraus, wenn man da Trailer gucken kann.
Ja. Und gerade ja, wenn du jetzt irgendwelche Channels, die du ja zusätzlich buchen kannst über irgendwelche Plattformen, mit reinnimmst, dann kannst du halt auch sehen, ja, ist gerade bei diesem Channel da verfügbar. Bevor ich den jetzt kaufe hier für 6 Euro, gebe ich doch lieber mal, was ich, die 4-5 Euro für einen Monat aus und gucke dann noch ein paar andere Filme mit. Das war schon, so habe ich jetzt gerade so meine Urlaubszeit so ein bisschen gestaltet und unglaublich viele Filme geguckt. Und ja, das wollte ich dir nur noch mal sagen.
Ich verstehe.
Ja.
Ich überlege die ganze Zeit, welchen Film Matthew McConaughey du meinst, auf den wir gleich zurückkommen. Ich bin sehr gespannt.
Ja, sag ich gleich.
Ich komme nicht drauf.
Fangen wir gleich mit dem Comic an. Fangen wir mit Fischfleiß an. Also, wir wollen heute reden über die neue Comic-Reihe von Jeff Lemire, Fischfleiß, sowie auch die neue Reihe von Rick Remender, unter anderem Rick Remender, The Sacrificers. Beide Reihen, je nachdem, wann ihr das jetzt hört und wann diese Folge erscheint, das wissen wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht, haben jeweils eine Ausgabe bisher veröffentlicht, Fischfleiß vor einigen Wochen und Sacrificers, glaube ich, letzte Woche. Ja, kam ich raus, genau. In Fischfleiß, das ist der Comic, den Jeff Lemire unter anderem für seine Substack-Abonnenten kreiert hat, der halt für diese Abonnenten seit einem Jahr schon verfügbar ist und in Einzelkapiteln veröffentlicht wurde und jetzt logischerweise aufgrund des Deals mit Image Comics halt auch in Printversion sowie auch reguläre digitaler Kaufversion veröffentlicht wurde. Und für mich war es vor allem interessant, weil preislich wie eine ungefähr reguläre Image-Comics-Ausgabe, ich glaube, ein paar Cent teurer war es, aber halt umfangreicher. Ja, es ist ein 60 Seiten erstes Heft. Das fand ich, ja, gut, man muss dazu sagen, Lemire, wenn der neue Titel bringt, da gucke ich öfter mal rein. Ja, also ich lese ja jetzt hier seine Phantom Road-Reihe auch sehr begeistert gerade, die finde ich auch sehr gut. Daher war das für mich ein No-Brainer, da mal reinzugucken.
Ja, das geht eigentlich.
Kleine Vorwarnung. Also, das ist jetzt eine Kaffee-Episode. Wir reden lediglich über diese beiden Hefte. Es sind 2 Hefte rausgekommen. Es gibt bisher keine Informationen, ob die in Deutschland erscheinen. Möglicherweise wird sich frühestens in 5 bis 6 Monaten vielleicht irgendein Verlag bereit erklären, da die Hand drauf zu legen. Es sind jeweils ein Heft erschienen. Das heißt, wir reden jetzt mit Spoilern. Also, wer jetzt wirklich sagt, das ist nicht meins, das will ich nicht, sorry, dann ist jetzt Schluss. Oder ihr hört einfach mit oder lest das Heft vorher, bevor ihr weiter hört.
Genau, okay. Genau. Bei einem Heft kommen wir einfach nicht drum herum zu spoilern. Weil worüber sollen wir sonst noch sprechen, groß?
Ja, es sind jeweils nur die ersten Hefte, nicht die ersten Paperbacks beziehungsweise Story Arcs. Ja, also halt mal ein Bein ein bisschen flach und lassen uns darauf ein.
Jawohl.
In Fischfleisch geht's um, ist eigentlich eine parallel laufende Story. Also das Heft beginnt mit einer Gruppe von Jungs, die vor einem Supermarkt stehen und quatschen, dass einer der Jungs reingehen soll, um was zu kaufen. Beim Weg in den Supermarkt rein stellen alle Jungs fest, dass der gesamte Boden mit solchen Art Käfern, den sogenannten Fischfleiß, ich weiß gar nicht, ob es dafür eine deutsche Übersetzung gibt. Also ich kenne die Tiere überhaupt nicht.
Also, ich kenne sie als Schlammfliegen.
Schlammfliegen, also Art etwas größere fliegende Insekten, die den ganzen Boden übersät haben. Und die Jungs machen eine Wette, wer da durchgeht und in den Supermarkt geht, der muss es barfuß machen, kriegt dafür halt von dem Bengel, der Geld hat, $20 zugeschoben. Und ja, der Junge läuft los, stürmt in den Laden rein und entdeckt eine Verbrechensszene, es ist gerade ein Raubüberfall im Gange und ein Schuss fällt. Wir sehen einen Cut, Szenenwechsel. Später sehen wir noch den vermeintlichen Verbrecher, der den Supermarkt überfallen hat. Oder war es eine Tankstelle, glaube ich sogar. War es eine Tankstelle?
Tankstelle, ja.
Ja, Tankstelle war es. Der irgendwo in einem Feld aufwacht, selber verwundet und von diesem Fischfleiß übersät ist und sich auf einer Farm versteckt, wo er dann auf ein junges Mädchen trifft. Ja, und dann gibt's halt einen ziemlich brachialen Cliffhanger. Ja. Wollen wir denen noch sagen, die Cliffhanger, oder eher nicht?
Nö, ich glaube, das als Inhalt reicht das so. Ich habe gerade noch mal geguckt, es ist doch ein Minimarkt. Es sieht aus wie im Deutschen eigentlich eine Tankstelle, aber ja, es fehlen die Zapfsäulen davor. So.
Okay.
Egal.
Großer Punkt ist, gerade bei Jeff Lemire-Serien, wenn er nicht nur schreibt, sondern auch zeichnet, und das ist eine davon, das ist eine Reihe, die er komplett selbst kreiert hat. Das heißt, Artwork, die Farbgebung, alles selbst von ihm. Lediglich das Lettering wurde von Steve Warnes übernommen. Wie war dein Eindruck?
Ein bisschen zwiegespalten tatsächlich. Ja. Es ist ein typisches Lemire-Setting, irgendwo auf einem Dorf, Jugendliche. Ein bisschen Mystery ist mit dabei, das kennen wir mittlerweile von ihm ja auch ganz gut,
ja,
dass er das kann. Ich mag sein Artwork immer noch ganz gerne, aber ich bin einfach ein bisschen satt.
Okay.
Also ich fand
den Cliffhanger oder optisch?
Beides.
Okay.
Ich fand den Cliffhanger am Ende cool. Ich werde da bestimmt noch eine zweite Hälfte reinlesen. So viel hat er geschafft. Hm. Aber ich habe mich schon beobachtet, wie ich zwischendurch immer wieder dachte, ja, habe ich so von ihm halt schon mal gesehen. Ach ja, baut er wieder so auf. Am Ende, wir landen auch auf so einer Farm zwischendurch. Natürlich landen wir auf einer Farm. Und habe mich tatsächlich immer wieder dabei beobachtet, wie ich dachte, irgendwie das hatte ich doch schon mal. Das macht's nicht zu einem schlechten Comic, aber es will einfach nicht dieser Effekt wieder eintreten, den ich am Anfang bei Lemire hatte, wo ich total begeistert war und dachte, boah, hier, ich lese hier was ganz Neues, was ich noch nie irgendwie in meinem Leben irgendwie so hatte, zu lesen.
Ja.
Ich bin nicht komplett unzufrieden, aber man weiß schon, was man vorher kriegt, wenn man aufblättert,
finde ich. Ja. Ich fand jetzt inhaltlich eigentlich eher das, was man von einem Lemire-Comic erwartet. Optisch fand ich es extrem stark. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich finde, der Mann zeichnet viel zu selten. Dafür mag ich seinen Artwork zu sehr. Und vor allem die Farben haben mir wahnsinnig gut gefallen. Ja. Jetzt die Auflösung der Film, an dem mich der Comic erinnert hat, das ist der Jeff Nichols-Film Mutt mit Matthew McConaughey.
Ah, ja, stimmt. Ja, ja. Ja.
Gerade weil ich habe den Comic gelesen und halt jetzt die Woche den Film gesehen, also letzte Woche den Comic gelesen, diese Woche den Film gesehen. Und ja, das hat mich sofort an die Ausgabe erinnert, weil als dieser mysteriöse Verbrecher sich halt, oder der Bankräuber, würde ich schon sagen, also derjenige, der den Supermarkt da überfallen hat, auf der Farm versteckt, trifft er halt auf ein kleines Mädchen, Franny heißt das, was auf der Farm lebt, mit ihrem Vater zusammen. Der Vater ist ziemlich heruntergekommen, kümmert sich nicht um das Kind, augenscheinlich auch ziemlich alkoholabhängig, extrem arme Verhältnisse. Das Kind wird auch sehr gemieden, so eine massive Außenseiterrolle, das merkt man schon an der Szene mit dem Schulbus und so weiter. Und die trifft dann halt auf diesen Verbrecher, der sich da versteckt und kümmert sich um den, besorgt ihm Medikamente und so weiter, weil er ja verletzt ist, bla bla. Und so ähnlich war das halt in dem Film auch.
Das stimmt, ja.
Matthew McConaughey hat sich ja da auf dieser Insel versteckt. Auch gesuchter Verbrecher, zwar nicht verletzt, aber diese Jungs haben sich ja dann auch um ihn gekümmert, ihm Essen gebracht und sowas. Da gab es schon Parallelen. Also das hat man so einen gewissen Wiedererkennungswert. Den Cliffhanger selbst, den wir jetzt, obwohl ich gesagt habe, Spoiler-Talk, aber jetzt dann nicht bringen für den, weil es nicht zwingend notwendig ist, den fand ich gar nicht so cool, weil er dann halt wieder dieses gewiss Übernatürliche in die Story reinbringt, die ich jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht gebraucht hätte.
Ja, aber musste er ja, sonst hätte der ganze Titel ja wahrscheinlich auch keinen Sinn ergeben.
Ja.
Aber nein, ich verstehe, was du meinst. Mich hat es ein bisschen an ältere Literatur erinnert. Und ich bin so ein bisschen gespannt, worauf er hinaus will, da ich Lemire folge auf diversen Social-Media-Kanälen, konnte ich es mir schon denken, weil ich da schon immer mal wieder Bilder von gesehen habe,
ja.
Was hinterher passiert. Aber wie gesagt, war ganz cool. Ich kann dem nicht Comics nichts vorwerfen, weil er hat genau das geliefert, was Lemire halt liefert. Aber richtig begeistert hat es mich auch nicht. Bei der Farbgebung bin ich komplett bei dir. Auch, dass er Rot wieder nur sehr detailliert einsetzt, viel mit Schatten spielt, fand ich ganz cool. Also das war auf jeden Fall schön zu lesen.
Ja. Auch die Anfangsszene, also das vor dem Supermarkt mit diesen, mit der Nachtszene, dem grau-blau Artwork, was mich immer so ein bisschen an die Parker Comics von Darwin Cook erinnert, so nur von den Farben her. Optisch halt ein ziemlicher Brecher, die Dialoge sind okay, aber ich habe darüber nachgedacht, was habe ich jetzt eigentlich erwartet? Ja? Bei Phantom Road war es jetzt genauso, die erste Ausgabe war okay, wie bei vielen Lemire Comics, man hat halt schon sehr, sehr viel richtig Gutes von ihm gelesen. Erwartet man jetzt wirklich immer noch mit dem ersten Heft gleich abgeholt zu werden. Ja, Phantom Road hat auch mindestens 3-4 Hefte gebraucht, bis ich gesagt habe, okay, das ist jetzt eine Prämisse, die gefällt mir. Da sind eine Menge Genres, die hier reingehen, von Mystery, Übernatürlichem bis hin zu Conspiracy-Kram und so weiter. So ein bisschen Endzeit-Thema. Das war halt mit dem ersten Heft auch noch nicht so wirklich ersichtlich. Deswegen hat er hier jetzt eigentlich auch noch so die bei Fischfleiß die Situation, das kann auch in viele Richtungen gehen. Ja. Daher, ich bin sehr gespannt. Also bis jetzt hat mir ganz gut gefallen. Ich glaube, da ist viel drin. Ist die Frage, was er draus macht. Da er es selbst macht, komplett allein macht, denke ich, ist das eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass er das Potenzial noch mehr ausschöpft.
Denke ich auch. Also ich finde ja schon, atmosphärisch hat das schon sehr gut funktioniert. Als die drei Kids da am Anfang irgendwie sich drüber unterhalten, wie viel Dollar sie dabei haben und dass sie jetzt zur Tanke gehen, sich ein paar Süßigkeiten holen wollen, das hat mich schon reingezogen. Ja, da konnte ich schon, da habe ich schon eine Verbindung zugefunden. So ist es ja nicht, das schafft er ja sehr, sehr gut, dass man sich da auch selber so ein bisschen drin wiederfindet. Aber trotzdem hat man die ja hohe Erwartungen, ja? Nachdem man sowas wie Sweet Tooth gelesen hat oder Gideon Falls. Und die kann er dann halt nicht immer erfüllen. Ist aber auch gar nicht schlimm. Ich möchte gar nicht schlechter reden, als er ist.
Ja, nee, war ein gutes Heft. Von mir gibt's definitiv eine Empfehlung. Also gerade aufgrund des Preis-Leistungs-Verhältnisses für die Kosten der ersten Ausgabe zu der Seitenzahl, die man bekommt, das machen die beiden großen Verlage niemals wahr. Ja. Daher, da kriegt man schon genug Comic für sein Geld.
Das stimmt.
Ja, also ich spreche jetzt von der digitalen Ausgabe, ich weiß jetzt nicht, was das Print kostet. Den Preis habe ich jetzt nicht so im Sinn. So, zweite Heft, Sacrificers. Ja, von Rick Remender, dem gigantischen Max Fiomara. Dave McCake für die Farben und wie üblich bei einem Rick Remender Comic, Russ Wooten fürs Lettering. Ebenfalls bei Image Comics erschienen. Kriegst du noch zusammen, worum es geht?
Im Großen, also wir sind in einer Fantasy-Welt unterwegs. Wir haben zwei Story-Stränge in dem ganzen Heft. Das eine ist eine Familie, die auf einer Farm lebt, eine Vogelmenschenfamilie, würde ich sagen. Unter recht spärlichen Bedingungen. Familie mit mehreren Kindern, ich glaube 5 waren es, mit 5 Kindern. Einem sehr strengen Vater und einer sehr rücksichtsvollen Mutter. Sind so ein bisschen Selbstversorger. Und das andere ist eine Königsfamilie, die aus so Feuerwesen besteht, wo wir vor allem die Tochter kennenlernen. Die Tochter möchte gerne in die Geschicke des Vaters, des Königs, irgendwie mit eingebunden werden, in die Regierungsgeschäfte. Der Vater meint aber, dass sie noch zu jung wäre, was sie nicht ganz so hinnehmen möchte. Und am Ende kriegen wir eigentlich nur noch mit, wie von dieser Familie, dieser Bauernfamilie ein Kind abgeführt wird von Soldaten, wo er wohl als quasi als Opfer, weiß nicht so genau, was das bedeutet, mitgenommen wird und die Familie deswegen in Tränen ausbricht und sich wohl auch vorbereitet, ihn nie wiederzusehen.
Ja,
genau. Und viel mehr passiert, glaube ich, eigentlich in dem Heft auch nicht.
Ja, also wird halt extrem viel angedeutet. Diese Vogelfamilie, also die wirklich aussehen wie blaue Vögel in humanider Form, scheint doch sehr religiös zu sein. Der Vater, hast du ja schon gesagt, sehr autoritär, sehr streng. Da war ja diese eine Szene mit dem ausgestoßenen Jungen, der später das Opfer, dieser Sacrificer sein sollte, das Opfer bilden sollte, ja, der aus welchen Gründen auch immer, vielleicht aus diesen Gründen, in der Scheune übernachten musste. Der durfte nicht ins Haus kommen. Als er sich in der Abendessensituation ans Fenster geschlichen hat, ist der Vater rausgegangen und hat ihn absolut grauenvoll heftigen, meiner Meinung nach grauenvoll heftigen dargestellten Szene mit dem Gürtel und der Gürtelschnalle verprügelt. Also ich fand das grenzwertig schon. Also das fand ich sehr hart. Dann hast du diesen Parallel-Story-Arc mit dieser Königsfamilie. Hast du das auch wahrgenommen? Ich muss jetzt nochmal schnell durchblättern. Am Ende der Szene mit dieser Königsfamilie, ja, wo der Vater dieses Flammenmeer lostritt, wird das da angedeutet, dass die in der Sonne leben?
Ich glaube, ich weiß es nicht so genau.
Ich habe das so verstanden, das wirkte so, ja, als wenn die, aber kann sein, dass das irgendwie nur ein Stilmittel war, ja, aber es wirkte halt so.
Ja. Genau, ja.
Ich fand das Heft, obwohl hier mehr, meiner Meinung nach im Vergleich jetzt zu Fischgleis, mehr kritische Ausbrüche waren, vom Gesamtkonzept her besser. Also mir gefiel die Ausgabe besser, weil ich hier gespannter bin, was noch passiert, weil ich die Welt jetzt einmal sehr interessant fand, was Remender und Fujimara da geschaffen haben. Aber es gab so ein paar Elemente, die mich doch so ein bisschen angepiept haben. Ja. Was ich ein bisschen figurenhandlungstechnisch unlogisch fand, war, du hast diese von mir gerade schon angesprochene gewalttätige Szene, wo der Vater seinen ältesten Sohn gnadenlos verdrischt. Ja. Und am nächsten Morgen, wo der Bengel abgeholt wird und das Opfer bilden soll und er dann das auch freiwillig macht, kriegt der Papa auf einmal Gewissensbisse und sagt, das ist mein Sohn, das könnt ihr nicht tun. Das hat sich bei mir irgendwie gebissen. Ja. Dieser Charakterschwung, dem konnte ich jetzt nicht so wirklich folgen. Verstehst du ungefähr, was ich meine?
Ich verstehe komplett, was du meinst. Das ist das Einzige, was mir, glaube ich, an dem Heft aufgeschoben ist. Ich bin so richtig begeistert. Ich will das unbedingt weiterlesen.
Ja.
Aber ja, das ist mir natürlich auch aufgefallen, dass der Vater auf einmal dann auf der Seite des Jungen stand. Und ich frage mich halt, ob es eher eine kulturelle Geschichte, also das müssen sie noch auflösen, ob es eine kulturelle Geschichte ist, ob dieses du darfst nicht mit am Tisch sitzen eine Vorbereitung für dieses Opfer war und er das aus seiner Sicht machen muss, er aber seinen Sohn natürlich trotzdem nicht abgeben will. Da gibt es auf jeden Fall Aspekte, die müssen noch unbedingt aufgearbeitet werden.
Ja.
Aber ansonsten, ich fand das richtig, richtig stark. Ne? Ich habe da richtig Bock drauf, das weiterzulesen.
Ein anderer Punkt ist, wo ich nicht sagen kann oder vielleicht auch möchte, ob ich das jetzt als Kritik äußern möchte oder ob es einfach nur ein Aspekt ist, der mir aufgefallen ist. Die schaffen diese mega krasse Welt von diesem Design. Du hast diese Figuren, die als Vögel gestaltet werden. Dann hast du diese royale Familie, königliche Familie, Emperor-Familie, die Feuer als Haare hat, ja. So ein sehr krasses Figurendesign, was halt wirklich abseits jeglicher Normaldarstellung oder natürlichen Darstellung ist, ja. Trotzdem verhalten sich diese Figuren immer so, wie Menschen sich auch verhalten würden. Also diese Teenager-Tochter mit Feuer und Haaren, also ihr könnt euch, die Haare sind wirklich Flammen, ja. So, erinnert mich so ein bisschen an den Wonder Woman Run von Brian Azzarello
Rizzo. Eduardo Rizzo.
Die Figur aus der Hölle hier, aus dem Hades. Auch so mit diesen Flammenhaaren, so weißt du. Die verhalten sich aber alle mal ganz menschlich. Also diese Teenager-Tochter, die widerspenstig ist und nicht macht, was der Papa will. Der Papa, der ausrastet, weil die Tochter nicht macht, was er sagt. Ja, sie nennt ihn auch Dad. Und es wirkt irgendwie so ein bisschen, das war so mein Eindruck zumindest beim Lesen, warum wird das nicht angepasst? Also warum werden bei solchen Situationen, wenn man solche Welten schafft, nicht andere gesellschaftliche Geflogenheiten etabliert, die man halt so nicht kennt, wo man sich nicht so direkt rein identifizieren kann, ja. So wie man das zum Beispiel von Dune kannte, ja, wo halt auch ein Gesellschaftsbild gezeichnet wurde, was halt nicht unserem tatsächlichen entspricht, was wir sofort greifen können, so wo wir wirklich erstmal nachvollziehen müssen, was da eigentlich los ist. Und das passiert hier gar nicht. Du schaffst eine total krasse Welt, die inhaltlich aber genauso ist wie unsere.
Ja.
Ja. Finde ich davon,
absolut dass gerechtfertigt. Ja. Also Kritik finde ich absolut gerechtfertigt und ist mir so erstmal nicht aufgefallen, wahrscheinlich, weil ich vom Design so überfahren war und mich das so begeistert hat. Du hast aber komplett recht.
Ja, das ist natürlich ein Punkt. Also das große Highlight für mich war natürlich dieses unglaubliche Artwork. Der Comic sieht so gut aus. Max Fiomara liegt hier so eine dermaßen hohe Messlatte, dass ich habe das erste Kapitel gelesen, ja, bis der Szenenwechsel war, oder den ersten Teil des Hefts gelesen, bis der Szenenwechsel war. Und mein erster Gedanke war, bitte, egal was jetzt passiert mit diesem Heft, egal wie lang das geht, meines Wissens nach soll es eine Ongoing-Reihe sein, egal wie lang das geht, nehmt keinen anderen Zeichner dafür.
Ja, absolut. Also gerade die Charakterdesigns und wie er die ausarbeitet, ja, das muss da liegen bleiben.
Ja.
Ich denke gerade noch drüber nach, ob sie die Menschen oder die Wesen, die wir jetzt gezeigt haben, mit so vielen menschlichen Zügen verpassen, damit wir den Konflikt vielleicht besser verstehen für so einen ersten.
Möglich, Zeit. Möglich, ja? Möglich.
Aber, ja, aber ich finde einen interessanten Gedankengang, den du da hast.
Ja. Alleine diese Szene an dem Abendessentisch, noch am Anfang des Heftes, als der Vater feststellt, dass der Junge draußen ist und durchs Fenster schaut, dieser Blick, als er den Kopf dreht, ja, das ist so dermaßen gut gezeichnet, ich habe Gänsehaut bekommen, ja, so geil eingefangen. Die Farben von Dave McCakes sind toll, das Lettering im Original ist super, wie üblich bei jedem Remender-Comic. Ich glaube, das wird ein Kracher, ja, ich glaube, das wird wirklich gut.
Ja, ich hoffe auch wirklich, dass der auf Deutsch kommt. Wir haben zwar schon öfter gehört, dass Remender im Deutschen nicht so gut läuft, aber da muss sich jemand erbarmen. Also.
Ja, bringt das ganz toller Comic bisher. Und das sagen wir nach einem Heft.
Ja. Ja. Das sagen wir nach einem Heft. Und den werde ich auf jeden Fall weiterlesen.
Definitiv. Ja, das war's schon. Was steht bei dir als nächstes in der Pipeline?
Ich bin derzeit mit den Ultimates angefangen. Ich hatte ja erst die X-Men gelesen. Genau. Ja. Erst hatte ich X-Men gelesen. Für den Lesekreis, den wir gleich haben, lesen wir Spider-Man. Da dachte ich, jetzt fehlen noch die Ultimates.
Ja.
Ich hatte die ersten, weiß ich nicht, 12 Hefte oder die Millar am Anfang schreibt, hatte ich schon mal irgendwann gelesen. Mhm. Aber da hatte ich nicht so viel Kontext. Ich wusste nicht, was die Ultimates sind. Ich wusste nicht Alternativuniversum. Da fand ich es cool. Jetzt gerade finde ich es richtig, richtig stark.
Merkst du das, was man ja immer wieder sagt, dass Feige das MCU oder dass er als Blaupause für das MCU halt
ja
Miller's Run an den Ultimates genommen hat? Merkst du das? Nimmst du das wahr?
Ja.
Ist beim Lesen?
Ganz, ganz stark. Also von Charakterzügen einzelner Figuren wie ein Tony Stark, der da viel flapsiger ist, viel fordernder, viel mehr Millionär immer, also auch in so normalen Situationen und unter den Avengers. Mhm. Über Designs halt einfach. Es gibt ja sogar diese Szene in den Heften, wo sich drüber unterhalten, wer da wen verfilmt. Und Nick Fury sagt, Samuel L. Jackson sollte mich filmen, porträtieren. Daher doch, das merkt man auf sehr vielen Ebenen, finde ich, wenn man da durchliest. Mhm. Ist aber gar nicht schlimm. Also, ich finde, da hat er sich eine gute Vorlage genommen. Hätte natürlich Potenzial gehabt, dass die Avengers noch viel, viel krasser werden. Denn das sind die Ultimates, die sind viel düsterer. Es gibt ganz andere Konflikte, mit denen die zu tun haben. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, X-Men und Ultimates gefällt mir bisher besser als der Spider-Man-Run, der Ultimate-Comic.
Boah, das ist eine Aussage, ey. Das ist eine Aussage. Ich kann's nachvollziehen, aber die Zahlen sagen halt was anderes, ja.
Das ist auch völlig okay, weil die beiden natürlich ja nicht das machen, wofür die Ultimate-Serien da waren. Spider-Man ist halt sehr nah am Original und hat deswegen viele neue Leser gezogen, wofür das da war. Die konnten sich sofort orientieren und haben so die klassische Spider-Man-Story bekommen. X-Men und Ultimates sind halt wirklich Alternativgeschichten.
Ja.
Die ändern so viel, wie sie können, gefühlt. Und das macht mir natürlich dann ganz viel Spaß, dass ich nicht dasselbe nochmal lese. Daher finde ich die beiden stärker. Wenn man auf den Grund guckt, warum das Ultimate-Universum geschaffen wurde, ist Spider-Man wahrscheinlich der Titel, der es am meisten erfüllt.
Mm, absolut.
Was ist bei dir als nächstes?
Das weiß ich noch gar nicht. Also ich bin immer noch dabei, X-Men aufzuholen. Mir fehlen jetzt, glaube ich, noch 2 oder 3 Hefte bis zur aktuellen Hellfire-Gala, die jetzt, glaube ich, letzte Woche erschienen. Und ja, da habe ich gewaltig Bock, weil ich im Sinn hatte, dass jetzt irgendwie diese Woche oder nächste Woche, glaube ich, die finale Ausgabe der Riddler-Miniserie kommen muss von Paul Dano und Stansovic. Die wollte ich noch weiterlesen und zu Ende lesen, weil ich die auch sehr, sehr gut fand. Ja, sonst habe ich noch Once Upon a Time at the End of the World. Der neue Story-Arc hat begonnen. Da gibt's auch schon 2, 3 Ausgaben, glaube ich. Und den wollte ich mir dann auch noch mal greifen, weil da freue ich mich auch sehr drauf. Also meine Liste ist ziemlich groß. Aber wie gesagt, momentan schaue ich eher Filme. Und lesen tue ich dann zum Einschlafen im Bett. Ja, bei Ultimates wollte ich nur sagen, das ist halt eine, ich erinnere mich gerade nochmal zurück, wie ich die damals das erste Mal gelesen habe, das war glaube ich auch vor Start des MCU. Mich hat das total geflasht damals, das war noch eine Zeit, als Mark Miller mir noch gefallen hat, ich weiß, das ist unser Running Gag, dass wir hier über Mark Miller ranten, und Brian Hitch noch wirklich sensationell geiles Artwork abgeliefert hat.
Unfassbar, ja.
Heute ist es ja eher, ganz gut. Aber der hatte auch mal Zeiten, wo er wahnsinnig toll war. Das ist unter anderem bei den Ultimates. Das ist sehr, 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 sehr filmreiches Superhelden-Comic-Kino. Die ersten beiden Volumes kann ich nur empfehlen. Also die ersten beiden Volumes wären vier Paperbacks. Also jeweils insgesamt 24 Hefte, glaube ich, waren es. 2 Jahre.
Genau, im Deutschen, in dieser Mark Miller Collection auch erschienen, als die Ultimate.
Komplett?
Das müssten die ersten zwei Paperbacks auf jeden Fall sein, ja. Also nicht die kompletten Ultimativen, sondern die ersten zwei Paperbacks von Millar.
Das erste Jahrgang quasi.
Ja, genau. Danach übernimmt ja irgendwann Bendis und Warren Ellis übernimmt nochmal. Und dann irgendwann Millar wieder zurück. Da bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht.
Nee, Jeff Loeb hat danach, glaube ich, übernommen. Ultimate 3 war von Jeff Loeb.
Ah, okay. Ich hatte gestern beim Durchblättern von den Heften, stand irgendwo Millar schon wieder, also hinter drauf.
Ja, bei welchem Heft bist du jetzt? Du liest die deutschen Hefte, oder?
Ich lese die deutschen Hefte, ich glaube, ich bin jetzt bei 5.
Ja, da hast du noch ein bisschen.
Ja, 29 Hefte sind es im Deutschen.
Ja.
Da kommt noch, genau.
Ja, das müsste.
Aber also wenn ich da so weiterlese, bin ich bald durch.
Ich glaube, im Heftform, das war der komplette Miller-Run. Und weil.
Am Anfang, ja, genau.
Ja, Ultimate 3 kam später, glaube ich, nur im Paperback. Also ich glaube, die 29 Hefte müssten komplett Miller sein. Aber ich bin mir nicht sicher.
Nee, das auf jeden Fall nicht. Nee. Da habe ich schon vorgeguckt auf die Cover. Da steht irgendwo, Bendis habe ich schon gesehen. Warren Ellis habe ich schon gesehen.
Oder sowas.
Keine Ahnung. Durchaus möglich. Ich werde es rausfinden. Ich werde hier auf jeden Fall nochmal berichten, wenn ich es durch habe. Ähnlich wie bei den X-Men auch.
Dann berichte ich, wie gut es mir gefallen hat. Hickman.
Oh.
Jonathan Hickman hat später dann auch nochmal geschrieben.
Schön. Da finde ich gut.
Ja. Genau.
Cool.
So sei es dann. Mein Bier ist halb leer, das reicht mir. Danke fürs Zuhören. Wir packen mal unsere Letterboxd-Links mit runter und in die Episodenbeschreibung. Da könnt ihr so ein bisschen tracken, was Andreas und ich aktuell so gucken. Genau. Und ansonsten hören wir uns spätestens bei einer der nächsten Episoden. Passt auf euch auf, macht keinen Blödsinn. Danke fürs Zuhören.
Vielen lieben Dank. Ciao.
Ciao.